Also wird ein Massenpunkt an der Oberfläche einer rotierenden Kugel bewegt, so erfährt er eine Beschleunigung normal zur Richtung seiner bewegenden Kraft. Das heißt, er wird abgelenkt 90 Grad entgegen die Richtung seiner bewegenden Kraft, wenn er auf der Oberfläche einer rotierenden Kugel sich bewegt. Die Erde ist natürlich eine rotierende Kugel und auf der Oberfläche der Erde gibt es einige Masseteilchen, zum Beispiel Luftteilchen und Wasserteilchen. Und wenn sich die in Bewegung setzen, also sobald ein Wasserteilchen sich bewegt auf dieser rotierenden Kugel, wird es automatisch abgelenkt 90 Grad zu seiner bewegenden, also zu seiner Kraft, die es bewegt. Und das gleiche gilt auch für Luftteilchen. Und diese Ablenkung, und das muss man sich einprägen, passiert auf der Nordhalbkugel nach rechts und auf der Südhalbkugel nach links. Das heißt, alles, was sich dort bewegt, wird abgelenkt. Genau genommen auch wir. Also wenn ich jetzt da rüber gehe, erfahre ich eine unmerkliche Kraft, die mich eigentlich da zu dem Tisch darüber zieht, durch die Rotation der Erde. Nach rechts, wir sind ja von Nordhalbkugel. Und wenn ich dann da zurückgehen müsste, zieht es mich eigentlich immer daher, die Kamera zieht es mich da zu innen. Und im Endeffekt ist es natürlich nicht so massiv, es ist nicht spürbar für mich, weil mein Gewicht und meine Reibung, die mich mit dem Untergrund verbindet, verhindert es praktisch. Aber tatsächlich ist es vorhanden. Wenn Sie mit dem Auto fahren, wird das Auto auch nach rechts gezogen, ständig. Sie müssen aber nicht gegenlenken, ist nicht notwendig. Und wenn aber jetzt, das ist gefährlich, und wenn aber jetzt ein Luftteilchen sich nach da bewegt, wenn ich zum Beispiel Luft wegblase von mir, wird die tatsächlich nach rechts abgelenkt. Relativ wenig, aber doch kräftig genug, dass sich das zum Beispiel bei den großen Windsystemen massiv auswirkt. Und bei den Wasserteilchen ist das Gleiche. Wenn ein Wasserteilchen bewegt wird, wird es auf der Nordhalbkugel auch nach rechts abgelenkt. Und diese Ablenkung nennt man eben, diese Beschleunigung nach rechts oder nach links, nennt man eben bei dem Bezugssystem Erde als rotierende Kugel eben Coriolis-Beschleunigung. Also das ist ein allgemeines Phänomen und bezogen auf die Erde heißt es eben dann Coriolis-Beschleunigung. Und diese Ablenkung ist abhängig, die Stärke dieser Ablenkung ist abhängig davon, wie weit sie vom Äquator sich wegbewegen. Die wird immer stärker, je weiter sie nach Norden gehen. Das heißt, ein Wasserteilchen, was da hier fließt im Ozean, im tropischen Atlantischen Ozean zum Beispiel, direkt am Äquator wird praktisch nicht nach rechts abgelenkt. Auch nicht die Winde, das ist zum Beispiel, also Luftteilchen, das ist zum Beispiel der Grund, warum im Bereich des Äquators keine Wirbelstürme entstehen können. Das werden Sie gleich ein bisschen später dann verstehen. Diese Hurricanes zum Beispiel können erst ab einer gewissen Breite entstehen, wo dann diese Ablenkung der Luftteilchen passiert. Man kann sich schon ein bisschen vorstellen, weil erst durch diese Ablenkung passiert dann diese Verwirbelung eigentlich. Und direkt am Äquator gibt es diese Verwirbelung nicht, da können keine Wirbelstürme entstehen. So, und jetzt schauen wir uns an, wie eben eine Wasserschicht durch den Wind getrieben werden kann, so ein Driftstrom an der Wasseroberfläche entstehen kann, bevor wir uns dann diese Windsysteme, da diese globalen, anschauen. Wir haben jetzt an der Nordhalbkugel zum Beispiel einen Wind, der in diese Richtung entlang der Wasseroberfläche streicht. Und dann haben wir eine, und der Wasserkörper unter diesem Wind wird weiter geschoben, so kann man sich das vorstellen. Und durch diese Coriolis-Ablenkung, Coriolis-Beschleunigung, wir sind ja auf der Nordhalbkugel, werden die Wasserteilchen nach rechts versetzt weiter geschoben. Die obersten, an der obersten Wasserfläche, also das sieht man hier die Strömungsvektoren, das sind die einzelnen Wasserteilchen. Und die Strömungsvektoren geben an, also die Länge gibt an, wie schnell diese Bewegung des Teilchens stattfindet und die Richtung, in welche Richtung sozusagen. Das heißt, die Oberflächenteilchen bewegen sich natürlich am schnellsten, die werden unmittelbar vom Wind erfasst und relativ kräftig mitgeschoben. Und die sind aber schon bereits ein bisschen nach rechts versetzt. Und die Teilchen in die Tiefe hin sind alle dann über Wasserstoffbrückenbindungen, also miteinander verbunden. Das heißt, diese Ablenkung pflanzt sich in die Tiefe auch fort und nimmt natürlich dann immer mehr ab. Und auch diese Richtungsänderung durch die Coriolis-Beschleunigung pflanzt sich auch fort, sodass dann in einer gewissen Tiefe sogar eine Wasserbewegung entgegen der Windrichtung an der Oberfläche hier vorhanden ist, aber die ist winzig klein. Und die Netto-Wasserbewegung, also die Aufsummierung dieser ganzen Wasserschichte, ist ungefähr so 45 bis 90 Grad nach rechts von diesem Wind, der an der Oberfläche bläst. So kann man das, sich das ungefähr vorstellen, warum jetzt ein Wind, warum jetzt zum Beispiel ein Nordostpassat hier, das ist ein Wind, der aus Nordosten weht über die Wasseroberfläche, jetzt zu einer Wasserdrift führt in diese Richtung darauf, also eher Richtung Nordwest, also zu einer Versetzung des Wasserkörpers. Und dieses Phänomen wurde nach dem schwedischen Ozeanographen Ekman benannt und diese Schichte, in der diese Wasserversetzung stattfindet, ist die sogenannte Ekman-Schichte und es geht bis maximal 100 Meter Wassertiefe. Also das ist nicht sehr tief, also durch Winde, durch starke anhaltende Winde an der Oberfläche können also solche Driftströme passieren, die einen Ekman-Transport verursacht, also eine Bewegung dieser Wasserschichte, abhängig davon, ob es im Nordhalbkugel oder Südhalbkugel ist, entweder rechts oder links gegen diesen Wind versetzt. Und der Netto-Transport, also diese Schichte, die sich bewegt, ist maximal 100 Meter dick. So, also insgesamt bewegt sich diese Wasserschichte einfach wird nach rechts versetzt. Und jetzt schauen wir uns an die ganzen Winde, die hier in unserem globalen Wettergeschehen hier eine Rolle spielen und die dann auch zu solchen massiven Wasserversetzungen beitragen können. Entwickeln wir das ganze System, Sie sollten da jetzt der Reihe nach eben mitschreiben, wie man am besten dieses System da hier entwickelt, von diesen Luftzirkulationszellen, dass man das am Ende dann auch alles wirklich versteht. Beginnen wir am Äquator, also bei 0 Grad geografischer Breite. Das hier ist also der Äquator, der 0 Grad Breitengrad. Dort haben wir die stärkste Erwärmung durch die Sonneneinstrahlung am Äquator. Das ist auch der Grund, warum wir dort die tropischen Regionen haben. Also da wird die Luft sehr stark erwärmt durch ganzjährige starke Sonneneinstrahlung und warme Luft steigt natürlich nach oben. Das heißt, wir haben hier eine Luftbewegung stark nach oben, senkrecht vom Äquator ausgehend. Was passiert dann da hier? Diese warme Luft nimmt sehr viel, sofern sie über dem Meer ist, nimmt sie sehr viel Feuchtigkeit mit vom Ozean. Warme Luft nimmt viel Feuchtigkeit auf und im Laufe des Aufsteigens kühlt sie ab in den höheren atmosphärischen Schichten und diese Luftfeuchtigkeit kondensiert. Wir haben sehr starke Wolkenbildung und wir haben sehr hohe Niederschläge in dem Bereich. Das sind diese tropischen Regengüsse. Das ist der Grund. Warme, feuchte, aufsteigende Luft, Wolkenbildung, tropische Regengüsse. Wir befinden uns in einem Tiefdruckgebiet. Tiefdruck bedeutet wenig Luftdruck, also tiefer Druck, im Vergleich zu einem Hochdruckgebiet, wo hoher Luftdruck herrscht. Warum sind wir bei einem Tiefdruckgebiet? Weil aufsteigende Luftmassen eben, man muss sich das so vorstellen, wie die verdünnen irgendwie die Luft. Da ist weniger Luftdruck vorhanden, als wenn Luftmassen absinken und quasi gestaucht werden in diesem Bereich, sich verdichten und zu einem höheren Luftdruck führen. Also das heißt, ein Tiefdruckgebiet ist da hier rund um den Äquator zu finden und eben durch diese aufsteigenden Luftmassen und typischerweise haben wir viel Regen auch in einem Tiefdruckgebiet. Das ist das, warum wir sagen, oh je, es kommt schon wieder ein Tief, ist wahrscheinlich wieder Regen angesagt. Ne? Weil eben aufsteigende Luftmassen üblicherweise zur Wolkenbildung führen, weil die enthaltene Feuchtigkeit dann kondensiert, wenn sich die Luft abkühlt weiter oben. Und deswegen haben wir in einem Tiefdruckgebiet Wolkenbildung. Das heißt, wir haben hier ein permanentes Tiefdruckgebiet. So, dann in 16 bis 18 Kilometern Höhe kann die Luft nicht mehr weiter nach oben steigen, weil hier durch die sie wird durch die Gravitation der Erde eben daran gehindert, hier ins Weltall auszuströmen. Was passiert dann? Sie fächert sich nach Norden und Süden auf und strömt in einer Höhe von eben ca. 16 bis 18 Kilometer polwärts. Dabei kühlt sie sich noch stärker ab. Das heißt, sie sinkt da jetzt ein bisschen weiter hinunter schon. Man sieht schon, diese Luftschichten sinken, 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 werden immer kühler, 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 weil es polwärts natürlich kälter ist. Und circa in einem Bereich von 30 Grad nördlicher Breite, aber auch südlicher Breite, haben wir eine Nettobewegung nach unten, sinken diese Luftmassen also nach unten. Hier haben wir ein beständiges Hochdruckgebiet. Und dann strömen diese kalten, trockenen Luftmassen. Und ein Hochdruckgebiet ist also ein Gebiet, wo Luft von oben meistens runterströmt, da verdichtet sich die Luft, also hoher Druck. Und wenn sie von oben nach unten strömt, ist sie meistens trocken und erwärmt sich und es führt eben zu keiner Wolkenbildung. Kalte, trockene Luftmassen, die haben sich ja da schon komplett abgeregnet und da nehmen sie kein Wasser mehr auf unterwegs. Kalte, trockene Luftmassen sinken da hinunter und hier in den Bereich der Rossbreiten, das sind eben die sogenannten Rossbreiten, 30 Grad nördlich und südlich, befinden sich auch deswegen die großen Trockengebiete unserer Erde. Da befinden sich die Sahara, die ganzen Wüsten auf den Kontinenten, die befinden sich dort in den Rossbreiten, weil hier kalte, trockene Luft runterkommt, ein beständiges Hochdruckgebiet, ist zwar schön zum Anschauen, aber für die Vegetation schlecht, also wenn es nie regnet. Und dann im Endeffekt strömt diese Luft wieder oberflächennah, also über den Ozean zum Beispiel, dann wieder Richtung Äquator zurück und dann bildet sich so eine Zirkulationszelle. Und zwar ist die so stabil und andauernd vorhanden, dass sie auch einen Namen bekommen hat. Das ist die Hadley-Zelle, nach Hadley eben benannt. Und das ist eine sogenannte direkte Zelle, die entsteht durch Einwirkung der Sonnenkraft, der starken Sonnenkraft um den Äquator herum. Besteht ständig. Und vor allem die Hadley-Zelle auf der Winterhalbseite, also Winterhalbkugel, in dem Fall wäre das jetzt die nördliche, da ist jetzt der Winter ist eher bei uns, kommt es zu uns. Vor allem die Zelle auf der Winterhalbkugel ist besonders beständig. So, und diese Hadley-Zellen verursachen dann die sogenannten Passatwinde. Nämlich Norden des Äquators die Nordostpassate und im Süden die Südostpassate. Ich habe ja schon erwähnt, ein Wind wird immer danach benannt, woher er kommt. Das heißt, der Nordostpassat kommt von Nordost und geht nach Südwest. So, und jetzt die Frage eigentlich, da strömt die Luft rauf, dann polwärts und sinkt und strömt wieder äquatorwärts. Warum strömt die Luft jetzt nicht einfach in diese Richtung einfach normal zum Äquator wieder zurück? Wegen der Coriolis-Beschleunigung. Wegen der Erdrotation, genau. Das heißt, das ist der Grund, warum der Passat eben da hier so verzogen ist, auf der Nordhalbkugel von Nordosten kommt. Stellen Sie sich vor, die Luft strömt in diese Richtung. Auf der Nordhalbkugel, haben wir gesagt, wird sie nach rechts abgelenkt. Also drehen Sie sich immer in die Richtung der strömenden Luft, dann nach rechts abgelenkt. Auf der Nordhalbkugel hat deswegen der Passat diese Nordostrichtung. Auf der Südhalbkugel ist diese rückströmende Luft entlang des Ozeans, wird sie nach links abgelenkt und führt daher zum Südostpassat. Und diese Passatwinde sind die beständigsten Winde, die wir überhaupt kennen auf dieser Welt. Die sind wirklich praktisch immer vorhanden, wehen ständig mit einer Geschwindigkeit von 20 bis 25 km/h. Und die sind damals der Seefahrt schon bekannt gewesen natürlich, weil wenn man sich jetzt von Portugal Richtung Amerika, also die Portugiesen und die Spanier, die waren ja die großen Seefahrer, mit einem Segelschiff jetzt bewegt, dann ist es nicht schlecht, sich in diesen Breitengraden hier zu bewegen, weil da wird man quasi hinübergeblasen von den Nordostpassaten und sie haben dann aber auch irgendwie sehr schnell feststellen müssen, dass es nicht sehr günstig ist, in diesen Breitengraden wieder zurückzusegeln, weil das ist anstrengend, da muss man ständig gegen diese Passatwinde ansegeln. Und da gibt es aber glücklicherweise höhere Breiten, wo die Winde genau in die umgekehrte Richtung strömen, die sogenannten Westwindgürtel. Und da im oberen Bereich ist es aber sehr stark verwirbelt durch sehr hohe Anteil an Kontinenten. Wir haben ja schon gehört, auf der Nordhalbkugel haben wir 1:1 kontinentale und ozeanische Massen. Und da steht eine sehr starke Verwirbelung. Auf der Südhalbkugel allerdings haben wir in diesem Bereich des Westwindgürtels aber fast keine kontinentalen Massen. Deswegen sieht man das da hier sehr schön. Aber auch auf der Nordhalbkugel, wenn man über diese Rossbreiten drüber kommt, also wenn man von Amerika wieder zurückfahren will, ist es nicht schlecht, wenn man höher als 30 Grad nördlich wieder zurücksegelt, dann kommt man in diesen Westwindgürtel. Und wie kommt jetzt der zustande? Dazu beobachten wir die zweite direkte Zelle. Also eine direkte Zelle entsteht sozusagen da hier, also links oberhalb und unterhalb des Äquators, durch die Erwärmung am Äquator. Die andere direkte Zelle entsteht durch die starke Abkühlung an den Polen. Dort haben wir genau das Gegenteil, da ist es immer bitter kalt, weil immer die wenigste Sonne hinscheint. Und da haben wir ständig eine starke Abkühlung der Luftmassen mit dem Effekt, dass Luft ständig nach unten sinkt. Das heißt, wir haben jetzt da ein beständiges Hochdruckgebiet. Und die nach unten sinkende Luft teilt sich dann unten eben auf und strömt dann an der Erdoberfläche Richtung Äquator, erwärmt sich dabei, nimmt dabei Flüssigkeit auf, sofern sie über Meere streift, aber lang nicht so viel wie jetzt im Äquatorbereich, weil kalte Luft nimmt nicht so viel Feuchtigkeit auf. Und da hier ungefähr bei 60 Grad nördlicher, aber auch 60 Grad südlicher Breite ist die Luft dann so stark erwärmt, dass sie im Prinzip netto einfach nur mehr aufsteigt und hier dann diese zweite direkte Zelle hier bildet, im polaren Bereich. Und diese Tiefdruckfront da hier quasi, also dieser Tiefdruckgürtel, Sie müssen sich das vorstellen, der spannt sich ja darüber entlang des 60 Grad Breitengrades, nennt man Polarfront. Die Polarfront ist also dieser große Tiefdruckgürtel, wo polare Kaltluft dann aufströmt und zu den Polen wieder zurückströmt. Das ist die Polarfront. Und die haben eben, dieser Hochdruckgürtel hat eben den Namen Rossbreiten. Und hier befinden wir uns am Äquator. So, und das sind eben direkte Zellen, die hier unmittelbar durch Kraft der Sonne oder durch eben nicht vorhandene Kraft der Sonne angetrieben werden. Und dazwischen gibt es dann indirekte Zirkulationszellen, die einfach wie Zahnräder, wie Walzen da hier mit da eingreifen in diese beiden direkten und einfach mit umgewälzt werden. Dazwischen haben wir sozusagen indirekte Zirkulationszellen. Und jetzt verstehen Sie auch das Zustandekommen des Westwindgürtels. Also hier zum Beispiel ganz, ganz stark südlich von 30 Grad südlicher Breite, weil hier keine kontinentalen Massen sind, die den behindern können. Der Westwindgürtel ist einfach durch diese indirekte Luftzirkulationswelle angetrieben. Also Luft strömt eigentlich, das wäre eigentlich da hier ein Luftteil, hier strömt eigentlich, wenn es keine Erddrehung geben würde, nach Süden hier, wird aber dann, weil wir auf der Südhalbkugel uns befinden, nach links abgelenkt. Deswegen kommt es im Endeffekt zu diesen Westwinden. Und Sie haben schon den antarktischen Zirkumpolarstrom kennengelernt. Wir haben gestern über die Antarktis gesprochen und um diesen Ring, über diesen Ringozean rund um die Antarktis, der sich ständig gegen den Uhrzeigersinn dreht. Das ist im Prinzip, das kommt dadurch zustande, dass hier durch diese beständigen Westwinde in diesem Bereich hier ein andauernder Driftstrom nach Osten hier passiert. Das heißt, man muss sich das jetzt ungefähr so vorstellen, südlich, auf der südlichen Halbkugel werden Wasserteilchen nach links abgelenkt. Das heißt, wenn hier der Wind in diese Richtung geht, wird das Wasserteilchen in diese Richtung abgelenkt. Das heißt, wir haben hier so ein bisschen schräg nach oben eine Wasserdrift und dadurch entsteht hier dieser Ringstrom, dieser zirkumpolare antarktische Zirkumpolarstrom eben durch diese Westwinddrift. Jetzt, das ist soweit, glaube ich, verständlich. Also mit Hochdruckgebieten, Tiefdruckgebieten. Es ist nämlich wirklich, wenn Sie sich die Grafik selber zu Hause eine Stunde lang anschauen, werden Sie nicht drauf kommen wahrscheinlich. Also es braucht ein paar so Kniffe, damit man es versteht. Das erste ist eben auf der Nordhalbkugel Ablenkung nach rechts, auf der Südhalbkugel nach links. Da muss man diese Ekman-Bewegung verstehen. Die muss man verstehen. Bis jetzt hat man sie noch nicht gebraucht, weil das sind nur Luftverhältnisse. Aber die muss man dann verstehen, um dann die Meeresströmungsverhältnisse zu verstehen. In der übernächsten Folie. Die nächste Folie zeige ich nur ganz kurz her. Die ist einfach noch einmal eine gleiche Darstellung wie das, was wir vorher gesehen haben, nur ein bisschen realistischer, ein bisschen 3D-mäßig, dass Sie sich das besser vorstellen können. Also diese Hedley-Zelle ist natürlich ein Schlauch im Prinzip, der da rundherum geht und der Schlauch in sich zirkuliert und und die Luftmassen, uns interessieren vor allem die Luftmassen entlang der Erdoberfläche, weil die verursachen dann die Stürme und Winde und Meeresbewegungen, die für uns interessant sind. Und die werden eben entsprechend abgelenkt, entweder, ja, und das ist nämlich interessant, wenn man sich die Westerlis anschaut, Luftmassenbewegungen Richtung Norden werden eben da auch auf der Nordhalbkugel nach rechts abgelenkt. Daher kommt es da zu diesem komischen Windmuster, jetzt, was sich dann bei den Rossbreiten dann splittet nach Norden und Süden.